It Works, Folge 7. Herzlich willkommen zu der inzwischen 7. Folge von It Works New Work Konzepte mit Alissa Stein. Jede Woche unterhalte ich mich mit spannenden Leadern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Ja, und die meisten von uns haben ja in den letzten Wochen die Erfahrung mit Homeoffice gemacht. Aber wie funktioniert das eigentlich, wenn dies ein Dauerzustand ist? In dieser Folge geht es um das Arbeiten von überall. Ein Vorteil von diesem Modell ist definitiv, dass Fachkräfte für die Arbeit nicht mehr den Wohnort ändern müssen. Weitere spannende Fakten gibt es jetzt. Corona hat uns alle von heute auf morgen ins Homeoffice verbannt. Auf einmal mussten alle Teams digital zusammenarbeiten. Aber wie schafft man es, mit 50 Mitarbeitern in 11 verschiedenen Ländern erfolgreich zusammenzuarbeiten? Wie bleibt man ein Team? Und vor allem, welche Strukturen müssen geschaffen werden? Mehr dazu kann uns mein heutiger Gast verraten. 2010 gründete er OwnCloud, um eine sichere und Open-Source-Alternative zu proprietären Services wie Dropbox und Google Drive zu schaffen. In 2016 initiierte er Nextcloud und gründete die Nextcloud GmbH, um die Ideen auf die nächste Ebene zu heben. Und dort ist er heute auch noch Geschäftsführer. Nebenbei berät er die Vereinten Nationen bezüglich Open Source, ist ein Fellow des Open Forum Europe und hält Keynote Speeches. Herzlich willkommen, Frank Karliczek.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hi Frank, das klingt, als wärst du super busy.
Das hast du schon nach den ersten 5 Sekunden erkannt. Respekt, ja. Ja. Nein, aber ich bin tatsächlich busy, weil du hast es ja gerade schon gesagt, in den Corona-Zeiten suchen alle Lösungen, wie man in Homeoffices gut zusammenarbeiten kann, remote, asynchron zusammenarbeiten kann. Und praktischerweise ist es ja auch genau was wir mit unserer Lösung anbieten können. Deswegen ist tatsächlich bei uns wirklich sehr, sehr, sehr viel los gerade.
Ja, prima. Erzähl mal etwas über dich. Womit bist du aufgewachsen? War das eher die Schallplatte, die Kassette, die CD, vielleicht sogar schon der MP3-Player? Was war das bei dir?
Ja, die Frage sagt natürlich jetzt was aus über mein Alter. Ne? Also da kann man das
ist schön der Sinn.
Verstehe. Da würde ich natürlich jetzt behaupten, ich bin mit dem MP3-Player aufgewachsen. Das stimmt aber leider nicht. Nein, ich bin mit der Platte und mit der Kassette aufgewachsen.
Ah, hast du da noch einen Liebling vor Augen?
Musikalisch gesehen?
Ja, was so deine Lieblingsplatte war damals?
Oh je, so eine Lieblingsplatte, das kann ich so gar nicht sagen. Also ich habe immer so alternative Musik gehört, auch irgendwie so heavy in den 80er Jahren. Das war ganz cool damals in der Schule. Aber dann später elektronische Musik und eigentlich alles Mögliche, nur nicht gerade Mainstream.
Okay. Und wie sah das dann aus? Festnetztelefon, Nokia oder sogar Smartphone?
Naja, ganz am Anfang gar kein Telefon. Da gab es eben ein Telefon beim Haus meiner Eltern auf dem Gang, damit man auch möglichst unbequem telefonieren kann. Und dann später, ja, dann irgendwann habe ich dann zum Handy dann gehabt und sehr viel später natürlich dann ein Smartphone.
Ja, ich erinnere mich immer noch an den Film La Boom. Den habe ich damals dann irgendwie in meinen Teenagerjahren geguckt und war noch so völlig erstaunt, weil bei La Boom musste auch das Kabel immer ganz lang sein, sodass dann im Zimmer selber telefoniert werden konnte.
Ich bin eben eher schwäbisch aufgewachsen. Da war das Telefon in dem unbeheizten Hausgang. Damit man auch nicht stundenlang mit seinen Freunden telefoniert. Hat alles seinen Sinn.
Weißt du, ich habe gelitten als Teenager, weil damals ja immer noch wenn du das Internet angeschalten hast, dann war ja die Telefonleitung blockiert. Und dann hieß es, Alissa, eine halbe Stunde darfst du jetzt im Internet surfen, aber nicht länger.
Ja,
und dann
genau.
Ging es nicht.
Genau. Ich habe dann irgendwann meine Eltern überredet, dass sie sich einen ISDN-Anschluss zulegen, mit dem Argument, na, da kann man ja auf der einen Leitung telefonieren, auf der anderen Leitung dann im Internet sein. Allerdings ist es natürlich so, man kann auch mit beiden Leitungen ins Internet gehen, damit dann die Verbindung schneller ist und dann kann man wieder nicht telefonieren. Also das hat nicht so richtig geklappt für meine Eltern.
Gut, dass wir jetzt im Jahre 2020 leben und alles digital möglich ist.
Mhm.
Wie zum Beispiel auch die Zusammenarbeit, worüber wir heute auch primär sprechen wollen, weil ihr arbeitet ja tatsächlich komplett, ich habe es gelesen oder gerade auch ja schon erzählt, in 11 verschiedenen Ländern. Wahnsinn.
Ja, das ist richtig. Aber das ist eigentlich ist es noch nicht mal alles, weil diese 11 Länder, da haben wir Mitarbeiter, also wirklich festangestellte Mitarbeiter, die bei uns im Unternehmen mitarbeiten. Aber Nextcloud ist auch eine Open Source Community. Und wir haben eine ganze Reihe von Freiwilligen, die Teil der Community sind auf der ganzen Welt, die einfach so mitmachen, ohne dass sie dass es irgendeinen Vertrag gibt oder dass sie irgendwie angestellt sind oder bezahlt werden. Und davon haben wir über 2000 auf der ganzen Welt. Und ich habe da allerdings keinen Überblick über die Länder, also vermutlich mehr als 11. Aber ja, das gibt es eine ganz große Community, die alle Nextcloud gut finden und mitmachen.
Was hat dich überzeugt, dass du gesagt hast, so möchte ich gerne arbeiten?
Tja, also in meinem persönlichen Werdegang ist es so, dass es lange Zeit so diese zwei verschiedenen parallelen Linien gab. Ich habe klassisch als Job habe ich in verschiedenen IT-Unternehmen gearbeitet, habe da dann eine Systemadministration gemacht und Software entwickelt und war dann irgendwie Chef der Entwicklungsabteilung und Niederlassungsleiter und habe so eine klassische Karriere gemacht. Und in meinem Privatleben habe ich mich immerhin für Open Source und freie Software interessiert und engagiert, habe da in verschiedenen Communities mitgemacht und habe da quasi schon miterlebt, wie man mit so einer weltweiten Community von Freiwilligen zusammenarbeiten kann. Und habe es dann irgendwann geschafft, also jetzt mit Nextcloud natürlich besonders, diese zwei Dinge zusammenzubringen zu einer vielleicht besonderen Strategie, die es für nicht viele Unternehmen gibt. Das freut mich besonders, dass sozusagen mein privates Interesse, wie ich finde, wie man Software am besten entwickelt, dann eben auch mit der kommerziellen Seite dann verheiratet werden konnte.
Und wie war das dann zu Beginn? Habt ihr von vornherein von verschiedenen Standorten ausgearbeitet oder wart ihr schon an einem Standort, aber bei euch war von vornherein Homeoffice kein Problem? Wie hat sich das so aufgebaut?
Ja, genau. Also am Anfang war die Software ja wirklich ein Open-Source-Projekt mit Freiwilligen. Also die Firma, die kam erst später. Also am Anfang war es wirklich nur, wir haben mit den Freiwilligen angefangen. Also ich habe zur damaligen Zeit auch noch ein anderes Startup noch gehabt, was ganz anderes gemacht hat. Und diese Software, das war ein Stück weit Hobby von mir und auch von allen anderen. Deswegen war die Community von Anfang an ganz verteilt. Also am Anfang hauptsächlich Europa, wo wirklich Freiwillige in allen möglichen Ländern mitgemacht haben. Und als es dann zur Gründung einer Firma kam, als wir gesagt haben, okay, wir können hier auch ein Geschäftsmodell draufsetzen, wir können das auch für Unternehmen und für Service Provider und auch für Regierungen anbieten, die Software, dann muss man natürlich auch Mitarbeiter haben. Und dann habe ich damals eben einfach die besten Leute aus der Community eingestellt. Und die waren natürlich nicht alle zufällig in derselben Stadt und die saßen irgendwo. Allerdings haben die zu dem Zeitpunkt schon bewiesen, dass sie remote und eigen engagiert und selbstständig an der Software arbeiten können. Das haben sie davor ja schon gemacht. Und der Pitch war damals sehr einfach. Ich musste nur sagen, hey, das, was du als Hobby machst, möchtest du vielleicht selber als Job machen und dafür bezahlt werden? Und ja, so hat sich das entwickelt. Und deswegen saßen die Mitarbeiter von Anfang an überall verteilt. Mhm.
Aber was muss man bedenken? Also wenn man sich jetzt überlegt, da gibt es eine Firma, die hat vorher anders gearbeitet und beschließt jetzt aber, wir ermöglichen es unseren Mitarbeitern, dass die auch remote arbeiten können. Ich meine, klar, in Corona-Zeiten wurden sie jetzt alle von heute auf gleich dann gezwungen, das zu machen. Aber wenn man das auch langfristig implementieren möchte, was findest du, welche Strukturen sind dafür wichtig und auch welche Absprachen?
Das ist eine große Frage. Also da weiß ich gar nicht, ob ich die komplett beantworten kann. Ich glaube, das gibt ganz, ganz viele Dinge, die da reinspielen. Also das ist jetzt keine Sache, die man mal kurz implementieren kann. Das hat auch ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun. Also es gibt natürlich die einfachen Antworten. Natürlich brauchen wir die richtigen Tools. Also man braucht natürlich die richtige Software. Zu viel weiß ich, ist Nextcloud auch eine geeignete Software, die das auch kann. Wir intern verwenden natürlich auch unsere eigene Software, also Dogfooding, sagt man da ja. Ist dafür geeignet. Aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Also es gibt natürlich andere technische Dinge noch, dass jetzt überhaupt hier die Netzwerkinfrastruktur auch gut genug ist. Wir haben halt gerade so ein größeres Projekt für die öffentliche Verwaltung in Deutschland, was wir hoffentlich demnächst announcen können. Für die haben wir ein komplettes System aufgesetzt, wo die Videokonferenzen und mit Dokumenten kollaborativ arbeiten können. Und da war jetzt das Problem, dass in dem Büro der WLAN-Hotspot überhaupt nicht genug Kapazität hatte, dass quasi alle Mitarbeiter gleichzeitig einen Videocall machen können. Das ist lustig, das war quasi gar nicht unsere Software, die dann limitiert hat oder andere Dinge, sondern einfach das interne Netzwerk. Aber das sind eigentlich alles Dinge, die sind ja irgendwie nachvollziehbar, das versteht ja auch jeder, die sind lösbar. Viel spannender finde ich die Prozessthemen und die Art, wie man mit Mitarbeitern umgeht, die Unternehmenskultur. Da gibt es ganz viele Dinge, die da zu beachten sind. Es gibt ja immer noch so die klassischen Chefs, Führungskräfte, denen hauptsächlich wichtig ist, dass der Mitarbeiter morgens pünktlich in der Arbeit ist und auch hoffentlich nicht zu lange Mittagspause macht und dann aber auch nicht zu früh heimgeht. Das heißt, im Prinzip geht es nur darum, wie lange sitzt er vom Rechner, aber gar nicht darum, was er überhaupt macht oder ob er produktiv ist. Ja, wenn man natürlich im Homeoffice arbeitet, dann kann man natürlich auch gar nicht überwachen, wie lange der Mitarbeiter vom Rechner sitzt. Und ehrlich gesagt, ist es ja auch komplett egal. Es ist ja, man muss eigentlich die Strukturen so umbauen, dass es um die Ergebnisse geht und nicht um das Zeitabsitzen.
Wie schaffst du es, dieses Vertrauen zu den Mitarbeitern aufzubauen?
Tja. Naja, natürlich braucht man überhaupt erstmal die richtigen Mitarbeiter. Dafür ist natürlich wichtig, dass es Mitarbeiter sind, die motiviert sind, die hinter der Mission stehen, weil wenn sie nicht motiviert sind, dann können sie einfach nicht remote arbeiten. Das geht einfach nicht, weil man braucht eine ganze Menge von Selbstdisziplin natürlich. Das kennt vielleicht der ein oder andere jetzt, wenn er auch im Homeoffice aus arbeitet. Es gibt immer diese berühmten Witze, dass man irgendwann mal, weiß ich nicht, das Duschen einstellt und sich nicht richtig anzieht und keine Ahnung, und das ganze Leben so etwas abdriftet, wenn man keine Strukturen hat. Und da braucht man natürlich eine ganze Reihe von Selbstdisziplin, um das so aufrechtzuerhalten. Das ist ganz wichtig. Also es müssen die richtigen Mitarbeiter sein. Aber dann, es muss eben auch der richtige Unternehmensgeist sein. Also es muss letztendlich darum gehen, dass man eine Kultur hat, die letztendlich halt Erfolge dann auch feiert ein Stück weit. Ne? Dass man sagt, hey, das ist irgendwie hier gut gemacht. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, also wenn man irgendwelche Ziele nicht erreicht, dann muss das genauso kommuniziert werden. Aber es darf jetzt nicht so darum gehen, wie lange man jetzt Mittagspause macht. Das ist ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Ist egal.
Ja. Ja, ich finde auch immer, dass wir in Deutschland immer so ein Missverständnis haben. Wir werten eher die Zeit als was Positives, als tatsächlich die Effizienz der Mitarbeiter.
Genau.
Und aus meiner eigenen Erfahrung, also ich selber, ich habe ja früher in der Unternehmensberatung gearbeitet und dort auch tatsächlich mit viel Homeoffice schon. Und das waren die produktivsten Tage, muss ich sagen. Wie würdest du das so beurteilen, wenn du dein früheres Berufsleben betrachtest? Bist du heute produktiver und ist auch dein Team produktiver?
Ja, es ist anders eben. Ne? Also man hat natürlich ein bisschen mehr Ruhe. Also ich bin in der Vergangenheit vor Corona bin ich extrem viel gereist. Ich war wirklich sehr, sehr viel unterwegs auf Konferenzen, auch ganz international, Kundentermine. Dann haben wir ja natürlich auch uns gegenseitig besucht im Unternehmen. Also so persönliche Meetings gibt es auch immer. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gereist. Und das fällt natürlich jetzt alles weg. Und deswegen bin ich schon produktiver. Wenn es zum Beispiel geht, einfach mal in Ruhe vor seinem Rechner zu sitzen und ein Konzept zu schreiben oder an irgendwas zu arbeiten, wo man eine etwas längere Aufmerksamkeitsspanne benötigt, das ist definitiv einfacher, weil man wird letztendlich halt nicht ständig gestört. Auf der anderen Seite gibt es schon Dinge wie der persönliche Austausch. Man trifft sich mal so bei der Kaffeemaschine und man socialized so ein bisschen. Das fehlt natürlich schon. Das fehlt schon.
Okay, und wurdest du mal enttäuscht? Gab es sowas auch mal?
Also so, wie man sich das vorstellt, eigentlich nicht. Nein. Nein, es gibt natürlich immer Dinge, die funktionieren mal besser, mal schlechter. Da muss man sich eben aus den Fehlern lernen und justieren und korrigieren. Das ist ja normal. Ich glaube, es gibt ja auch niemanden, der Antworten auf alle Herausforderungen hat. Das ist bei uns ja nicht anders. Zum Beispiel ist es ja so, dass Nextcloud ja wächst. Das heißt, wir haben ja angefangen mit 12 Personen ganz am Anfang und sind jetzt bei 50. Heute haben wir announced, dass 6 neue Leute bei uns anfangen. Also wir sind schon sehr am Wachsen und wenn man eben wächst, dann verändern sich auch Prozesse. Dann verändern sich einfach Dinge. Man kennt vielleicht dann nicht mehr jeden so ganz direkt, sondern manche Personen kennt man nur noch indirekt. Also es verändert sich Dinge. Und wenn sich Dinge verändern, dann klappt manches gut, manches schlecht. Und ja, das könnte man vielleicht als enttäuscht bezeichnen, aber ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich normal. Es ist ja immer ein dauerndes Justieren eigentlich, was man so braucht.
Ja. Warum glaubst du, ist gerade dieses Homeoffice in Deutschland so besonders verrufen? Weil Deutschland ist ja auch im europäischen Durchschnitt tatsächlich ein Schlusslicht. Okay. Warum ist es in anderen Ländern viel natürlicher, dass die auch im Homeoffice arbeiten können?
Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich meine, wir haben, hier in Stuttgart, ich bin in Stuttgart hier mit unserem Büro. Wir haben ein Büro in Berlin und eins hier in Stuttgart. Und Stuttgart ist so ein bisschen die Automotive-Hochburg, ja, mit großen Automobilherstellern. Und Autos kann man natürlich nicht aus dem Homeoffice bauen. Vielleicht entsteht von daher so ein bisschen so eine Kultur, dass man vor Ort sein muss. Ich kann es aber gar nicht so genau sagen. Das ist vielleicht so eine kulturelle Geschichte.
Aber wenn du sagst, ihr habt jetzt auch zwei Büros in Deutschland, wie oft bist du in der Woche selber im Büro?
Ich persönlich bin, ich würde mal sagen, also wenn ich nicht auf Reisen bin, 3 Tage die Woche im Büro und mache 2 Tage die Woche tatsächlich Homeoffice. Und die Mitarbeiter hier im Büro in Stuttgart und auch die Mitarbeiter in Berlin, die handhaben das, soweit ich weiß, ähnlich. Das heißt, auch die machen eine Mischung zwischen Homeoffice und Büro, obwohl sozusagen das Büro nebenan wäre. Weil es einfach Dinge gibt, die kann man einfach daheim besser machen. Vielleicht hat man mehr Ruhe oder man spart sich einfach den Arbeitsweg auch ein bisschen. Oder man hat Kinder und muss seine Zeit deswegen anders einteilen. Das ist ja auch so ein Corona-Thema momentan. Ja. Wir haben auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die jetzt einfach halt auch so Homeschooling und einfach Kinderbetreuung daheim machen mussten. Und da mussten wir eine Lösung haben, dass vielleicht bestimmte Mitarbeiter tagsüber gar nicht so viel Zeit haben, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen und dann halt vermehrt am Abend arbeiten oder auch am Wochenende, um das auszugleichen. Und ja, das ist auch eine Sache, wo man Flexibilität braucht. Also Asynchronität, asynchrones Arbeiten ist auch wichtig, weil nicht jeder ist sozusagen gleichzeitig am Tisch.
Geht es auch, also gerade, weil ihr habt ja auch Mitarbeiter auf Hawaii zum Beispiel, und wenn man da nicht aufpasst, dann werden ja wahrscheinlich die Arbeitszeiten auch sehr stark strapaziert, wenn man verschiedene Calls oder so hat. Habt ihr da Richtlinien, von wann bis wann die Calls stattfinden können, oder ist es einfach jedem selber überlassen zu arbeiten, wann er sie oder Lust hat?
Also wir haben selbst insgesamt als Unternehmen viel, viel weniger Calls, regelmäßige unternehmensweite Calls, als man sich das vielleicht so vorstellen würde. Also wir haben einen Firmencall, wo eigentlich alle teilnehmen können, einmal die Woche. Mhm. Der ist aber auch freiwillig. Also das sind die Führungskräfte, die sollten dabei sein, weil die ein bisschen reporten müssen, was sich so tut in ihrem Bereich. Von den Mitarbeitern ist es aber freiwillig. Die können sich einwählen und können zuhören oder auch nicht. Und ansonsten haben wir kaum regelmäßige fixe Calls. Also die Calls, die stattfinden, sind meistens eher ad hoc in kleineren Teams, um irgendwelche Themen oder Projekte auf und oben organisiert, wo dann die Teams selbst sich eben dann die richtigen Zeiten suchen, wo dann auch jeder Zeit hat.
Okay.
Aber ich bin nicht so ein Freund von vielen super langen Meetings, muss ich sagen.
Die kosten Zeit
und ja, also für manche Dinge ist es sinnvoll, wenn es einfach um größere Themen geht, um größere grundsätzliche Diskussionen, um alle mitzunehmen bei größeren Entscheidungen natürlich, aber insgesamt versuchen wir eher am Thema zu arbeiten, als diese allgemeinen großen, wir müssen uns jetzt alle mal abstimmen, Meetings zu machen.
Und messt ihr dann überhaupt Arbeitszeiten?
Nein, gar nicht.
Sehr gut. Also es ist komplett auf Vertrauen basiert, man hat einen Vertrag und...
Genau. Das würde ja auch gar nicht gehen, also das ist ja de facto gar nicht möglich. Also ich meine, ich könnte von den Mitarbeitern jetzt verlangen, dass sie mir irgendein Excel-Sheet schicken, wo sie reinschreiben, von wann bis wann sie gearbeitet haben, aber das bietet mir ja keinen Mehrwert.
Ja.
Also wir messen das überhaupt nicht und es ist auch ziemlich egal.
Sprich, es gibt auch keine Überstunden dann.
Genau, das ist die Kehrseite. Es gibt auch keine Überstunden. Also der Mitarbeiter muss auch selbst, also das klingt wahrscheinlich erstmal toll, so hey, ich bin hier ganz offen, kann machen, was ich will. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass der Mitarbeiter auch selbst in der Pflicht ist, seine Arbeitszeit selbst zu organisieren und auch Stopp zu sagen. Ja, weil ich kann ich kann natürlich den Mitarbeiter nicht vor sich selbst beschützen. Ja. Oder vor Druck des Kunden oder Druck der anderen, der Kollegen, weil ich das vielleicht hier gar nicht mitbekomme.
Also wirklich viel Eigenverantwortung auch und vor allem selbstständige Mitarbeiter, die man da benötigt.
Im Guten wie im Schlechten, würde ich sagen.
Ja. Ja, aber so ist es ja bei allem, ne? Das hat alles immer auch eine Kehrseite und ich finde es schön, dass man dann gerade in so einem Format wie diesem auch offen darüber sprechen kann, dass auch jeder direkt weiß, worauf er sich einlässt, wenn er sowas bei sich einführt.
Genau, eine ganz wichtige Sache ist auch noch Transparenz. Es gibt eine ganze Menge Transparenz untereinander im Team, wenn man im selben Büro sitzt, dann sieht man eben hier, die Kollegen sind auch alle da und die arbeiten hier auch ganz fleißig an dem Rechner, dann mache ich das hier auch. Und das erzeugt so ein bisschen so ein Wir-Gefühl, ein Team-Spirit. Und da muss man schauen, dass das nicht verloren geht, wenn man sich einfach gar nicht sieht und sich gar nicht, ja, sich gar nicht trifft. Wir versuchen deswegen, je nach Abteilung geht es mal besser, schlechter. Also in der Softwareentwicklung beispielsweise geht es ganz gut, weil wir da entsprechenden Tools wie GitHub haben, wo jeder letztendlich auch sehen kann, was jeder andere gerade so tut. Das hilft natürlich auch für die Motivation, dass man eben sieht, hey, ich bin nicht der Einzige, der hier arbeitet, sondern ich bin ein Teil eines Teams. Und man kann auch gegenseitig so ein bisschen schauen, wenn irgendwas klappt, kann man sich gegenseitig helfen. Oder wenn irgendwie einer gerade ein Motivationstief hat, dann merken das andere, man kann sich gegeneinander kommunizieren. Also so Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Was man normalerweise hat, wenn man im Büro gemeinsam sitzt und im Homeoffice, ist es natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man das irgendwie erhält.
Aber was macht ihr generell noch für das Thema Team Spirit? Weil ich glaube, das ist tatsächlich auch eins der größten Probleme jetzt während der Corona-Zeit gewesen, was vorher gar nicht allen so bewusst ist, dass natürlich auch das Thema Team Spirit darunter leidet, weil man sich eben nicht mal kurz auf einen Kaffee treffen kann, man geht nicht zusammen Mittagessen, man hat eben keine Meetings, in denen man auch mal irgendwie, ja, lustige Gespräche hat, wie auch immer. Was tut ihr aktiv dafür, wenn ihr so weit verstreut seid, dass es immer noch diesen Team Spirit gibt?
Ja, wir machen jetzt die Dinge, die wahrscheinlich viele machen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein virtuelles Social Event eingeführt, also Mittwochabends haben wir so einen Team Call aufgesetzt mit unserer eigenen Software auch praktischerweise um 20 Uhr, wo letztendlich jeder reingehen kann und dann ist es wie so ein gemeinsamer Kneipenbesuch, sage ich mal, also ein gemeinsames Social Event, wo man dann eigentlich nicht über Arbeit redet, sondern dann sitzt man dann vor seinem Rechner, freiwillig natürlich, klar, manche mögen das auch nicht, manche mögen das sehr und dann unterhält man sich einfach so ein bisschen über private Dinge und tauscht sich so ein bisschen aus und sowas Ähnliches haben wir auf der tagsüber, sondern eine virtuelle Kaffeemaschine, wo man, wenn man jetzt einfach mal, also entweder nichts zu tun hat oder einfach mal ganz kurz mit jemandem reden will, klickt man mit in einen Raum rein und dann sind da eben noch andere Menschen, die sozusagen auch gerade vor der Kaffeemaschine, vor der virtuellen stehen und kann sich da so ein bisschen dann über das Wetter oder dann Smalltalk austauschen.
Ja, cool.
Ja.
Wie sieht das mit physischen Meetings aus?
Ja, also normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, ne, dann haben wir auch richtige Meetings. Ne? Das hatte ich am Anfang noch gar nicht erwähnt. Also wir treffen uns schon regelmäßig. In der Regel so 3-4 Mal im Jahr, wo wir die ganze Firma zusammenbringen für eine Woche. Typischerweise entweder hier ist in das Büro in Stuttgart oder nach Berlin, wo wir dann eine Woche einfach zusammen verbringen, zusammenarbeiten, an bestimmten Themen einfach. Es gibt Dinge, die kann man persönlich besser besprechen als als Remote. Und dann das Teambuilding halt auch abends, dass man halt abends zusammen in die Kneipe geht. Ja, und das fehlt natürlich jetzt schon. Das ist natürlich jetzt schon eine Sache. Und dann gibt es schon viele, die dann hoffen, dass es bald mal wieder stattfindet. Weil der persönliche Kontakt ist schon wichtig. Also es haben sich auch wirklich alle von uns, haben sich schon mehrfach gesehen, auch wenn es wirklich die eine, wie schon gesagt, auf Hawaii wohnt und der andere auf den Kapverdischen Inseln oder sonst wo. Also wir fliegen die dann schon regelmäßig ein und bringen die zusammen. Das ist schon wichtig.
Aber wenn ihr so eine Woche dann hattet mit dem Team-Meeting, ist es dann so an dem nächsten Montag schwierig und man wünscht sich dann, dass doch alle an einem Ort arbeiten oder passt das dann auch immer?
Also kann ich jetzt nur von meiner Seite aus beantworten. Ich würde sagen, das passt. Also weil eigentlich sich alle vorab immer schon ganz gut überlegen, welche Themen Sie in dem persönlichen, in der persönlichen Woche, in dem Treffen ansprechen wollen. Wir haben da so einen öffentlichen Kalender, wo sozusagen jeder seine Themen dann einträgt, wo er ein Meeting dazu haben möchte. Und in der Regel schaffen wir das dann auch, die ganzen Themen dann abzuhandeln. Ja, danach geht es sozusagen wieder in die Homeoffices zurück und dann kann man die Dinge bearbeiten, die man dann in dieser Woche besprochen hat.
Wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ich habe Lust auf so ein halbes Jahr Auszeit, ich arbeite jetzt von Bali aus. Ist das dann auch möglich?
Ja, das haben wir schon mehrfach gehabt. Das haben wir schon mehrfach gehabt, dass Kollegen sagen, ja, hier die, im einen Fall hat die Freundin jetzt promoviert auf, es war tatsächlich Indonesien, also ich glaube nicht Bali, aber fast, genau. Und dann, hey, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in einer anderen Zeitzone. Ja, das geht, ja. Das ist schon, das können wir machen.
Glaubst du, dass da auch die Zukunft so ein bisschen hingeht?
Ich schon. Denke ich schon. Also, es ist ja auch so, dass man, viele Unternehmen, die denken ausschließlich aus dem eigenen Interesse heraus, die sagen, ja, das brauche ich, so und so muss es sein, damit ich das optimale Ergebnis bekomme. Aber oft wird natürlich auch das Interesse des Arbeitnehmers ein Stück weit vergessen. Es ist ja auch wichtig, dass der Arbeitnehmer auch sein Leben so organisieren kann, wie er sich wohlfühlt. Weil, wenn der Mitarbeiter sich wohlfühlt, dann leistet er meistens die besseren Ergebnisse, dann ist er ja zufrieden und dann bleibt er vielleicht bei den Unternehmen auch länger und ist allgemein ein besserer Teamplayer. Und deswegen ist es schon wichtig, denke ich, das dann auch auszubalancieren. Also natürlich ist es bei uns nicht so, dass jetzt wirklich jeder tun kann, was er will. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir schon auch unsere Ziele haben und die Mitarbeiter haben ihre Ziele und Aufgaben. Aber insgesamt wenn es einfach so Dinge gibt, wie ich möchte jetzt mal von Indonesien aus arbeiten, dann schaue ich mir eben an, naja, was hat das jetzt für Auswirkungen für den Job oder für das Unternehmen? Und da wir ja sowieso schon darauf ausgerichtet sind, mit Mitarbeitern remote zu arbeiten in anderen Zeitzonen, und dann hat es quasi fast gar keinen Impact. Und das wüsste ich nicht, warum sowas nicht möglich sein sollte.
Ja. Wie gibst du denn Feedback, beziehungsweise wie sieht denn auch eure gesamte Feedback-Kultur aus?
Gute Frage. Also natürlich ist es so, dass ganz viel Feedback im Team schon passiert. Also wir sind jetzt eigentlich nicht so sehr top-down organisiert. Also in der Softwareentwicklung zum Beispiel ist es so, dass die Art, wie wir Software entwickeln, ist so, dass jeder letztendlich sehen kann, was jeder andere so tut. Und da ist es auch notwendig, dass man einen sogenannten Review-Prozess einhält. Das heißt, wenn ein Softwareentwickler jetzt eine Änderung an unserem Produkt machen möchte, dann müssen zwei andere sich das anschauen und zustimmen. Und in der Regel wird nicht einfach so zugestimmt, sondern wird eben auch Feedback gegeben. Da diskutiert man eben inhaltlich, sachlich an der Sache und das klappt sehr gut. Also es gab eine Zeit, da habe ich tatsächlich diese ganzen Themen immer so mitgelesen noch so. Ich dachte, ich müsste jetzt auch wissen, was passiert. Was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Und inzwischen ist es so, dass ich das gar nicht mehr tue. Das heißt sozusagen, ein Stück weit funktioniert diese Feedback-Kultur im Team schon so, dass dass man jetzt gar nicht mehr so ein klassisches Management braucht. Natürlich gibt es im Endeffekt schon die Ergebnisse, die man erreichen möchte. Also wir haben ja, wir machen dreimal im Jahr ein großes Software-Release mit neuen Funktionen. Da haben wir dann schon unseren Plan und da muss man auch schauen, dass der Plan in irgendeiner Form eingehalten wird, weil da hängen dann auch Kundenzusagen und Marketing und alle möglichen anderen Dinge mit dran. Also da schaue dann ich und andere dann schon noch drauf, okay, haben wir uns auch in die richtige Richtung jetzt bewegt oder haben wir irgendwelche anderen Dinge gemacht, die eigentlich gar nicht so gedacht waren. Aber im Täglichen ist es gar nicht so sehr notwendig. Also es ist ganz viel im Team.
Also ist es tatsächlich dann als Führungskraft einfach auch wichtig, dass man funktionierende Teams hat, dass man direkt bei den Mitarbeitern schon guckt, dass die auch mit der richtigen Einstellung kommen?
Das ist das Wichtigste überhaupt. Also das ist absolut. Also das Team muss funktionieren und wirklich auch menschlich muss es funktionieren. Das muss also wirklich, die Kommunikation im Team muss funktionieren. Wenn es das nicht tut, das brauche ich ja keine Führungskraft sich einbilden, dass sie das irgendwie ausgleichen kann. Also wenn, ja. die, wenn die Mitarbeiter nicht miteinander klarkommen, dann, ja, dann ist alles verloren.
Wie sieht es denn aus? Braucht man denn tatsächlich auch besonders kontaktfreudige und offene Mitarbeiter für so ein Modell?
Hängt natürlich ein bisschen von der Rolle ab. Ich meine, insgesamt muss natürlich jeder in der Lage sein, vernünftig zu kommunizieren. Ja, also er muss natürlich, wenn er jetzt alleine im Homeoffice sitzt, dann muss er natürlich ja, mit anderen kommunizieren können, sowohl aktiv als auch passiv. Das ist halt die Grundvoraussetzung, klar. Aber das ist eigentlich bei fast jedem gegeben, würde ich mal sagen. Ansonsten ist die Kommunikationsfreudigkeit, sage ich mal, die hängt auch ein bisschen von der Rolle ab. Das ist bei jemandem, der natürlich jetzt Sales macht, anders als bei einem Softwareentwickler.
Wie ist das generell, wenn ihr jetzt neue Mitarbeiter bekommt? Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, ihr habt jetzt gerade erst 6 neue Mitarbeiter eingestellt. Wie werden die im Team integriert und wie werden die auch eingearbeitet?
Also in dem speziellen Fall, bei den neuen Mitarbeitern jetzt, ist es so, dass die ganz gut auf die verschiedenen Teams aufgeteilt sind. Das heißt, ich glaube, wir haben im Sales jetzt 2 neue Personen, Marketing, Entwicklung noch 2. Also, ja, ich würde mal, wir haben ein Sales-Team von, ich müsste jetzt mal lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube, 8 Leute. Und da sind jetzt 2 neue dazugekommen. Wahrscheinlich sind es dann 10, können auch 11 sein, ich weiß es nicht genau. Und das ist natürlich eine Menge von neuen Mitarbeitern, die man noch einigermaßen handeln kann. Und es ist natürlich schon so, dass jemand, der jetzt wirklich neu beginnt, und das macht im Homeoffice natürlich schon ein bisschen schwieriger, der braucht natürlich schon schon einige Zeit, bis er die Unternehmenskultur versteht, das Produkt versteht, die Prozesse versteht, auch die ganzen Kollegen, sozusagen die sozialen Bindungen aufgebaut sind, bis es wirklich funktioniert. Also das kann Wochen, nach Job, je nach Wochen oder Monate dauern. Und da ist, würde ich jetzt sagen, diese 2 Personen sind schon fast das Limit. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt ein Team einfach mal kurz verdoppeln, das wäre tatsächlich schwierig, denke ich. Das könnten wir in der jetzigen Konstellation wahrscheinlich nicht handeln. Weil wir jetzt so ein Onboarding halt organisch machen. Wir haben uns noch nicht, wir sind ja immer noch ein kleines Unternehmen, wir haben jetzt noch nicht die Onboarding-Prozesse von einem Konzern. Das heißt, wenn es nicht organisch nicht funktioniert, dann wird es schwierig, denke ich.
Aber wie sieht so der erste Arbeitstag von einem neuen Teammitglied aus?
Naja, er hat natürlich, denke ich mal, erstmal seine Arbeitsmittel zur Verfügung. Also irgendwie Rechner, falls er das benötigt, oder Telefon, irgendwas, die ganzen Accounts auf den entsprechenden Systemen. Dies sind natürlich vorher, also, hoffe ich zumindest, zuvor schon alle eingerichtet. Ich habe auch von anderen Mitarbeitern in Konzernen gehört, die monatelang auf irgendwelche Accounts warten mussten. Ich kann das gar nicht verstehen. Das ist ja Selbstsabotage irgendwie. Ja. Genau, also das sollte alles vorhanden sein. So, dann haben wir tatsächlich ein Mitarbeiterhandbuch, das ist so ein Wiki. Da versuchen wir, Dinge zusammenzutragen, die für Mitarbeiter wissenswert sind. Bestimmte Prozesse, was ist zu beachten, wie sieht das Organigramm aus, wie beantragt man Urlaub, welche Calls gibt es, wie arbeite ich mit dem Kalender und so weiter. Da sind bestimmte Dinge dokumentiert. Da kann man sich wahrscheinlich so die ersten paar Stunden, kann man da mal ein bisschen was lesen und zubringen. Und ansonsten bekommt der neue Mitarbeiter vermutlich ziemlich schnell einen Telefoncall von seinem Teamlead, wo er dann letztendlich dann onboardet wird. Wird dann sicherlich den anderen Teammitgliedern vorgestellt. Und dann ist es natürlich ziemlich schnell Learning by Doing. Also der Mitarbeiter hängt ein bisschen vom Bereich ab, aber der wird, denke ich mal, ziemlich schnell schon in Projekte und in Tätigkeiten, in Aktivitäten involviert. Vielleicht immer mit einem Mentor zur Seite. Aber dann lernt man Learning by Doing. Also wir haben jetzt kein richtiges Training. Es gibt ja Unternehmen, die machen wochenlang Trainings, bevor es dann wirklich in die richtige Arbeit geht. Das gibt es noch nicht in unserer Unternehmensgröße.
Okay.
Aber ja, so ein Mentoring im Team, ja, das schon.
Und wie sieht das aus? Stellst du irgendwelche Unterschiede fest bei den Altersstrukturen deiner Mitarbeiter? Reagieren die da alle super einfach drauf und finden sich schnell zurecht? Oder gibt es da auch Unterschiede?
Es gibt natürlich Unterschiede, aber die kann ich jetzt gar nicht so sehr mit dem Alter matchen, muss ich sagen. Also es gibt immer Mitarbeiter, Kollegen, die besser mit bestimmten Dingen klarkommen oder weniger gut. Aber das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich kann da jetzt gar kein so richtiges Klischee jetzt entdecken, dass ich sagen würde, ja, die jungen Mitarbeiter, die kommen besser mit Chaträumen klar und die älteren nicht. Das kann ich gar nicht so bestätigen. Das ist eigentlich sehr gemischt.
Finde ich toll, dass du es sagst. Es zeichnet sich tatsächlich auch in allen Gesprächen ab, dass das wirklich überhaupt gar kein Problem ist und dass sich da dann auch andere Unternehmen keine Sorgen machen müssen, irgendwas Neues einzuführen und dass dann die älteren Mitarbeiter nicht mehr mitkommen. Ist echt super. Und wie ist das generell? Hast du auch das Gefühl, dass ihr durch eure Arbeitsweise, die ja nun wirklich sehr modern ist, auch genau mit dieser Attitüde neue Mitarbeiter anzieht?
Ja, definitiv. Definitiv. Also im Gespräch wird dann meistens klar, wie der Match ist, also wie der Mitarbeiter zum Unternehmen passt und andersrum. Und das erlebe ich eigentlich, dass es sehr gut aufgenommen wird, was wir für Möglichkeiten bieten. Und dann ist es insgesamt vom Recruiting natürlich auch einfacher, wenn man jetzt nicht zwangsweise den einen Spezialisten sucht, der in derselben Stadt wohnt wie man selbst.
Ja, total.
Das ist natürlich ein großer Faktor. Und jetzt, aber nicht nur, dass es jetzt darum geht, jetzt irgendwie Kosten zu sparen, dass jetzt irgendwie die Hälfte der Mitarbeiter aus Indien kommt. Wir haben gleich gar niemand aus Indien, sondern also es geht gar nicht um die Kosten, sondern es geht eher darum, wo sitzen eigentlich die besten Leute.
Ja, also gerade in Zeiten des Fachkräftemangels natürlich ein riesengroßer Vorteil.
Ja, genau.
Wenn jetzt andere Unternehmen tatsächlich auch vorhaben, auch natürlich jetzt durch Corona inspiriert, dass es ja doch klappt mit dem Remote-Arbeiten, was würdest du sagen, was würdest du denen auch empfehlen? Was hast du gelernt, was dir vielleicht von Anfang an noch gar nicht so bewusst war, aber worauf man auf jeden Fall achten sollte?
Speziell in den Corona-Zeiten jetzt, denkst du?
Nee, so generell, was du so aus deiner täglichen Arbeit für dich mitnimmst, was einfach wichtig ist, wenn man als Team remote arbeitet.
Letztendlich ist es die Unternehmenskultur. Ich würde sagen, die Unternehmenskultur ist das absolut Wichtigste. Die kann man ein Stück weit in der Bürosituation vielleicht durch striktes Top-Down-Management irgendwie versuchen zu kaschieren, wenn es da Probleme gibt. Aber im Homeoffice kann man das natürlich gar nicht. Das heißt, die Unternehmenskultur, wenn die nicht passt, dann funktioniert das ganze Unternehmen nicht.
Ja.
Und da können auch wirklich so Dinge wie, dass dann Vertrauen entsteht, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig vertrauen, dass man das Gefühl hat, man arbeitet zusammen, dass man sinnvoll kommuniziert, dass man einfach offen ist, eine gute Fehlerkultur auch hat.
Ja.
Ich glaube, das kristallisiert sich sehr, sehr stark raus durch diese Homeoffice-Situation.
Und was für Tools sollte man auf jeden Fall für die Zusammenarbeit dann auch implementiert haben?
Es gibt natürlich erstmal die grundsätzlichen Tools, dass man irgendwie gegenseitig auf dieselben Daten zugreifen kann. Also Dateien sharen und synken und sowas, Kalender, E-Mails und sowas, das ist ja normal. Ich glaube, spannend wird es bei den Kommunikationstools, wo es wirklich um Kommunikation geht, dass man da entsprechende Tools verwendet und sich auch der entsprechenden Vor- und Nachteile bewusst ist. Ein ganz wichtiger Faktor ist, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, ist beispielsweise die Synchronität oder Asynchronität. Es muss einem ja klar sein, dass wenn man einen regelmäßigen Videocall macht, oder vielleicht gibt es ja auch Menschen, die haben irgendwie, keine Ahnung, 5 regelmäßige Videocalls jeden Tag, dann diktiert man letztendlich natürlich seinen Tagesablauf total allen anderen Leuten auf. Das kann manchmal gut sein, aber muss natürlich nicht. Also man reißt sie dann auch raus aus den Themen, die könnte ja vielleicht auf Dinge nicht mehr richtig konzentrieren. Dasselbe ist, wenn man sie am Telefon anruft oder wenn man sie im Chat irgendwie ständig pingt, zum Beispiel.
Ja.
Da muss man aufpassen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von asynchroner Kommunikation. Also auch so was, klassische E-Mail, sage ich jetzt mal. Wenn man eine E-Mail bekommt, dann ist man ja nicht gezwungen, jetzt irgendwie alles andere fallen zu lassen und nicht sofort zu beantworten, sondern ist auch total okay, die ein paar Minuten später oder Stunden später zu beantworten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man in anderen Zeitzonen arbeitet, wenn vielleicht jemand mal tagsüber nicht verfügbar ist, weil ich mich um die Kinder kümmern muss oder sonst einfach an einem komplizierten Thema arbeiten muss. Wir verwenden natürlich ganz viel Chat inzwischen auch. Also wir haben unsere eigenen Gruppenchat natürlich auch auf Nextcloud-Basis. Das versuchen wir aber auch so zu organisieren, dass man nicht ständig alle Mitarbeiter überall rausreißt. Also wir haben da so Settings, wie man, wann es piepst, wann die Notification losgehen. Das kann man auch entsprechend konfigurieren, so dass man zwar erreichbar ist, aber jetzt nicht instant. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor.
Aber gibt es auch irgendwas in der Zusammenarbeit, wo du sagen würdest, da stößt man digital an seine Grenzen oder sagst du, nee, alles ist möglich?
Also natürlich stößt man an die Grenzen, was so die soziale Interaktion angeht. Also so alle Dinge, die Empathie erfordern, wenn es wirklich um schwierige persönliche Themen geht. Also wenn es beispielsweise Konflikte gibt im Team oder vielleicht auch ein Problem mit dem Vorgesetzten, eine Art von ein Jahresgespräch zum Beispiel oder andere Dinge, wo es wirklich auch um Menschen geht und nicht so sehr um das Thema. In solchen Konstellationen und solchen Themen ist es schon gut, wenn man sich gegenüber sitzt.
Versuchst du das dann auch, also wenn du gerade Jahresgespräche mit deinen Mitarbeitern hast, dass du die dann im Büro führst und nicht per Videokonferenz oder so?
Ja, genau. Das klappt natürlich nicht immer. Ja. Aber das sind so Themen, die sind einfach persönlich viel, viel besser.
Aber wenn es dann nicht mal persönlich stattfindet, dann aber auch auf jeden Fall Video vorziehen vor Telefon, Mail oder sonst irgendwas, oder?
Ja, genau. Ja, Mail wäre lustig, ne? Ja, genau. Also ich meine, da gibt es vielleicht eine Abstufung von der Persönlichkeit der Kommunikation. Also Videotelefonie ist ja sicherlich noch vielleicht einigermaßen okay, aber Audiotelefonie ist schon nicht mehr so gut und Mail und Chat, ich glaube, ein Jahresgespräch per Mail wäre nicht so sinnvoll.
Ja. Gibt es bei euch noch weitere Pläne, was ihr in Zukunft noch weiter umsetzen wollt?
Ja, gibt es. Ich kann und möchte nicht über alles sprechen. Aber ja, letztendlich geht es bei uns ja, bei unserem Thema, unserem Produkt ja wirklich um dasselbe Thema, nämlich das Zusammenarbeiten in Teams. Also unsere Software Nextcloud, die ist ja laut Gartner in dem Content Collaboration Plattform, nennt sich das Ganze, das ist also sprich eine Software, wo um Content, also um irgendwelche Inhalte herum, kollaboriert wird im Team. Im Prinzip machen wir also quasi genau auch die Software, die wir dann auch selbst benutzen wollen für unsere eigene Herausforderung mit den vielen Homeoffices.
Na klasse, also wird direkt getestet.
Da wird jeden Tag getestet und jeden Tag kommen die Mitarbeiter, die haben auch in der Regel haben die Mitarbeiter auch recht viel Freiheiten, ihre Arbeit selbst zu gestalten, die Softwareentwickler insbesondere. Und die kommen dann selbst auch auf die Idee, hey, da müsste man noch diese Funktion haben, da müsste dieser Button noch hin, weil den brauchen sie wirklich in ihrem eigenen Leben. Und dann kommt es eben auch in unser Produkt rein und dann profitieren alle davon.
Cool. Wenn jetzt diese Folge von disziplinierten, kommunikativen Menschen gehört wird, die auf der Suche nach neuen Jobs sind, können die sich bei euch bewerben? Gibt es da momentan Stellen oder seid ihr auf der Suche?
Ja, das kann man. Genau, man kann auf unserer Webseite nextcloud.com, da gibt es eine Jobpage. Da kann man sich umschauen und da freuen wir uns über Bewerbung, definitiv. Ja.
Prima, dann werde ich das nämlich auch noch verlinken, dass ihr da auf der Suche seid und dann mal schauen, ob sich daraus was ergibt.
Das wäre toll.
Frank, ich danke dir ganz herzlich, dass du das geteilt hast und vor allem auch diese Lockerheit, dass du ja beweist, dass das wirklich möglich ist und auch kein großes Hexenwerk, sondern dass das natürlich viel menschliches Vertrauen ist, Transparenz und auch Kommunikation, aber dass dann gar nicht mehr so viel im Weg steht.
Ja, also Herausforderungen gibt es schon. Ich will jetzt nicht widersprechen, aber ich wollte schon auch betonen, dass es schon auch immer noch Alltagsherausforderungen gibt. Aber wir kommen mit klar und es ist definitiv möglich. Und ich glaube, das hat eben heutzutage ja auch viele Unternehmen. Vielen Dank.
Also du kannst es auch weiterempfehlen an andere Unternehmen, das mal auszuprobieren zumindest.
Ja, definitiv. Das tut auch gar nicht weh. Also ich denke, es ist die Arbeitsweise der Zukunft. Sie hat so viele Vorteile, dass man sich definitiv damit beschäftigen sollte oder muss, vielleicht sogar dank Corona.
Ja, ich bin auch da sehr gespannt, was sich da jetzt in Zukunft noch aus ergibt. Auf der einen Seite bin ich Corona dankbar, dass viele deutsche Unternehmen einfach auch mal gezwungen wurden, umzudenken und zwangsweise ihren Mitarbeitern mehr zu vertrauen.
Mhm. Ja, das ist gut. Man muss auch der Situation auch was Positives abgewinnen.
Genau. Stimmt. Also, wirklich herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, verlinke eure Webseite und dann wünsche ich euch ein hervorragendes Wachstum für die Zukunft.
Vielen Dank und noch viel Erfolg mit deinem tollen Podcast.
Danke dir. Mach's gut.
Tschüss.
Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt@alissa-stein.com.